Garage. Wir freuen uns, euch heute eine neue Folge zu präsentieren.
Genau, die Folge heißt Binationale Paare bzw. Familie gleich mehr Konfliktpotenziale. Und dazu haben wir mit der Julia gesprochen. Sie hat damals 2013 zu ihrer Studienzeit eine Studienarbeit, eine Hausarbeit geschrieben zum Thema binationale Paare, Konflikte und Kommunikation. Und darüber haben wir sie einfach interviewt und gefragt, wie sie jetzt die aktuelle Sachlage sieht.
Wir wünschen euch viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo.
Hallo.
Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, wir hören dich sehr gut. Hörst du uns auch gut?
Ja, wunderbar. Schön, ja, dass die Technik geklappt hat.
Ja, das funktioniert gut. Ja, mein Mann ist auch hier.
Sehr schön.
Hi, Julia.
Guten Tag. Guten Tag, der Mann.
Hi, ich bin der Renato.
Hallo.
Hallo. Ja, freut mich.
Ja, finde ich auch schön, dass wir zusammengefunden haben.
Ja.
Und bin schon ganz gespannt. Genau.
Ja, gerne. Genau, ich starte mal kurz parallel, lasse ich noch unser Programm laufen, also Audacity, das auch so ein bisschen
mit aufnimmt
als Backup einfach.
Genau.
Aber ansonsten sollte das alles funktionieren.
Ja.
Genau.
Okay. Wunderbar.
Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Vielleicht stellst du dich ganz kurz einfach vor, wer du bist, wie deine Familienkonstellation aussieht und was du so machst.
Okay. Ja, also mein Name ist Julia und ich bin in Dresden geboren, bin 35 aktuell und bin nach meiner Ausbildung zur Werbekauffrau nach Ghana gegangen für ein halbes Jahr und habe dort in einer Schule mitgearbeitet. Und anschließend bin ich wieder zurück nach Deutschland und habe dann in einem Fitnessstudio gearbeitet, weil ich sonst keinen Beruf im Osten sozusagen gefunden habe. Und bin dann nach Braunschweig gekommen. Und ja, dort habe ich dann in der Werbeagentur gearbeitet, habe dann dort auch meinen Mann kennengelernt. Er ist gebürtig aus Gambia und ganz wunderschön in einer Diskothek, Reggae und Dancehall. Das war so mein Ruhepool und wunderbar, wir haben uns kennengelernt und es ist eine Beziehung daraus entstanden und wir haben dann auch ein bisschen so zusammen gewohnt und haben dann nach einem halben Jahr auch unsere große Tochter bekommen. Also ich habe es geboren, das Kind. Und wir leben in Braunschweig und ich habe dann, als unser Kind ein Jahr alt war, dann mit einem Studium begonnen, mit der sozialen Arbeit. Und das war ganz interessant. Es hat sich so ergeben. Ich war schon immer interessiert an sozialen Projekten und war immer sozial eingestellt. Also helfen war so mein Ding. Oder immer noch. Und da mein Mann damals auch eine Duldung hatte, habe ich ja quasi soziale Arbeit auch geleistet. Das ist ja doch auch ein Kraftakt dann gewesen. Mhm. Und so war es dann, dass wir dann, dass er eine Anerkennung bekommen hat. Und ja, und dann arbeite ich jetzt oder vor der Elternzeit als Schulsozialarbeiterin. Wir haben letztes Jahr im Oktober Zwillinge bekommen. Zwillingsjungs, genau. Also insgesamt jetzt 3 Kinders. Mhm. Und ist gut, was zu tun. Und und werde auch nächstes Jahr dann wieder starten in meinen alten Beruf. In die Schulsozialarbeit freue ich mich auch drauf. Und ja, so war es mal kurz.
Ja, sehr schön.
Erzählt.
Traumjob, Schulsozialarbeiter.
Das ist
Aha, ja. Das war mein Traum.
Ah, du hast ja auch irgendwie in dem Bereich studiert.
Ja, ich bin 0,2 an dem NC vorbei für soziale Arbeit damals und habe dann Pädagogik genommen, bin da aber nicht glücklich geworden, weil ich wollte wirklich in die Schulsozialarbeit.
Ach nein.
Und habe das dann deswegen auch nicht beendet und habe dann meine Tochter bekommen oder unsere Tochter. Und ja, das
lustig.
Ja.
Ich hatte auch nicht so einen guten NC, aber ich habe Wartesemester dann genügend gehabt und einen Vorteil durch, weil mein Kind ja schon geboren war. Mhm. Vielleicht möchtest du es dir nochmal überlegen.
Ja, irgendwann.
Sozialarbeit wird gesucht.
Ja, ich überlege es mir auch.
Genau.
Ja, auf jeden Fall sehr schön. auch so, also ich kenne dich ja noch nicht so und habe auch ein paar Sachen von meiner Frau über dich gehört und deswegen freue ich mich einfach, dich kennenzulernen und jetzt auch durch deine, sagen wir mal, kurze, grobe Geschichte, Lebenslauf, freue ich mich einfach und ich merke einfach auch da einige Parallelen schon, also meine Frau und ich haben uns auch in der Disco kennengelernt und mögen auch die Musik, die Genre Dancehall und Reggae und deswegen finde ich das sehr interessant und genau, auch die Parallelen einfach, dass auch mit den Kindern, dass man eine Familie hat und und nochmal Glückwunsch, du meintest ja, sind die noch klein, die Zwillinge, also Babys, oder habe ich das eben falsch verstanden? Wann sind die geboren? Hallo?
Oh, haben wir sie verloren?
Hörst du uns?
Hallo? Ja, okay.
Du warst weg?
Genau, irgendwie ist das ausgegangen. Und dann.
Oh,
okay.
Da hast du uns denn gehört?
Ich habe euch gehört, ja.
Ah, okay.
Bis wohin habt ihr das denn verstanden?
Wir haben, seit wir geredet haben, gar nichts mehr gehört.
Okay, ja. Also die Jungs werden nächsten Monat 8 Monate.
Ah, okay.
Und die sind also noch ganz schön klein, aber bewegen sich jetzt auch schon. Also es wird zunehmend spannender, aber auch wunderschön. Die entwickeln sich prächtig und auch das zu sehen mit der großen Tochter, da bin ich auch recht dankbar, dass sie etwas älter ist schon und genau.
Wie alt ist die Große jetzt?
Die ist 8 und wird im September dann 9 und
sehr schön.
Sie ist in der zweiten Klasse. Genau, ja wirklich. Ja,
super.
Ja, man muss nur aufpassen, dass es halt nicht in eine Parentifizierung geht. Ne?
Ja,
also ich lasse dann auch dass sie nicht zu viele Erwachsenensachen übernimmt.
Ja, genau.
Und da lasse ich sie auch, geht jeden Nachmittag spielen mit ihrer Freundin draußen. Und also sie muss nicht immer hier die Aufpasserin spielen. Ne?
Ja, aber also ich merke das bei unserer Großen, die ist auch jetzt schon mega empathisch und sozial eingestellt. Mhm. Und die würde auch ganz viel einfach aus Empathie heraus übernehmen. Und wo ich dann auch, ne, oder wie wir oft dann auch sagen müssen, hier jetzt mach mal Kindersachen.
Genau.
Ja.
Also da entwickeln wir uns alle in der Familie extrem weiter. Ne? Also positiv. Man kommt auch an seine Grenzen, das darf man auch sagen. Aber es findet sich immer eine Lösung, so Gott will. Und ja, genau.
Und wie lange seid ihr jetzt verheiratet? Das habe ich noch nicht raus.
Also, das ist auch ein bisschen, in Gambia ist ja der Islam Vorreiter sozusagen.
Mhm.
Und wir haben vor einem Imam 3 Monate nach Geburt unserer großen Tochter, vor einem Imam geheiratet.
Mhm.
Einfach, dass wir vor Gott eine Ehe haben. Ne?
Mhm.
Und das war mein Mann sehr wichtig. Ich war damals noch nicht konvertiert, also ich war noch keine Muslima und war für mich kein Problem. Also war sehr interessant. Und wir haben dann in Gambia 2015 vor gambischem Recht geheiratet. Das war ganz interessant, vor einem richtigen Gericht mit und einer schönen Feier. Leider konnten halt meine Eltern nicht dabei sein und meine Schwester sodass wir versucht haben, irgendwie die Hochzeit anerkennen zu lassen in Deutschland. Mhm. Da sind wir jetzt immer noch dabei. Also ne, 2012 wurde unsere Tochter geboren. 2015 haben wir geheiratet und jetzt haben wir 2021. Es zieht sich, also es ist sehr kostenintensiv auch und viele Papers. Und jetzt haben wir einfach die deutsche Staatsangehörigkeit beantragt für meinen Mann und hoffen dann dadurch einen einfachen Weg zu finden, dass wir eine offizielle Ehe sozusagen haben. Ne? Mhm. Also das ist noch ein langer Weg. Wir sind noch nicht offiziell anerkannt.
Okay. Genau.
Wie ist das bei euch?
Ja, möchtest du?
Ja, bei uns ist es so, ich bin gebürtig in Angola, gebürtiger Angolaner, besitze seit 2010 die deutsche Staatsbürgerschaft, aber es war aber auch der Weg dorthin eine Prozedur, hat aber eigentlich ganz gut geklappt, aber es war, hat sich aber auf jeden Fall auch gezogen. Es hat aber mehr mit der angolanischen Botschaft und die Strukturen so ein bisschen zu tun gehabt. Aber letztendlich hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Genau, und wir haben also dann geheiratet. Wann haben wir geheiratet? Vor 3 Jahren.
Ja.
Jetzt fast 3 Jahren.
Es war dadurch, da wir beide die deutsche Staatsbürgerschaft haben und davon hatten, war es eigentlich relativ, wir dachten erstmal, es wird kompliziert wegen Geburtsurkunde, aber irgendwie hatte sich das dann mit einem anderen Kollegen, Sachbearbeiter, dann als sehr unkompliziert und einfach herausgestellt. Ja. Also es war überhaupt gar kein Thema.
Okay, das gibt Hoffnung.
Ja, ja.
Ja, wir müssen auch schauen. Also für mich ist jetzt die Ehe ja vor Gott schon geschlossen.
Ja, ja,
das ist in Ordnung. Und sonst fände ich es halt wichtig, falls mit uns etwas passiert, dass die Kinder dann auch abgesichert sind. Genau. Also das ist so mein, also Steuervergünstigung und Schnickschnack. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht primär mein Ziel, sondern dass die Sicherheit haben, die Süßen.
Ja, genau. Denke ich auch.
Genau. Ja.
Genau, also so wir haben ja heute zueinander gefunden, mehr oder weniger durch Zufall, aber es hat sich herausgestellt, dass es sehr gut gepasst hat. Wir haben ja auch schon mal telefoniert und genau, dann hast du mir auch erzählt, dass du damals auch eine Hausarbeit geschrieben hast im Studium.
Ja.
Und das ist ja so, warum wir auch gesagt haben, das ist auf jeden Fall für unseren Podcast sehr interessant. Und ja, vielleicht möchtest du uns erzählen, wie du damals auf die Idee gekommen bist und welches Thema du da hattest und auch wann das war. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her wieder.
Genau.
Mal.
Ja, also, wir mussten im ersten Semester eine Hausarbeit schreiben. Das war meine erste. Und ich bin auf das Thema gekommen, weil ich schon festgestellt habe, dass mein Mann und ich wirklich verschiedene Zugänge zum Leben haben oder hatten, sagen wir es so. Und ich wollte einfach besser verstehen. Also ich spürte, dass es da Unterschiede gibt, habe ich so wahrgenommen und er auch. Und ich hatte eine Vorlesung von einer sehr interessanten Dozentin und die hat über die Unterschiede zwischen Individualgesellschaften und Kollektivgesellschaften referiert. Und da dachte ich, okay, jetzt weiß ich, warum manche Sachen halt wirklich ein bisschen verschieden sind. Und da wollte ich einfach mehr darüber erfahren. Und natürlich, ob binationale Familien die Zukunft sind und ob das Ganze zukunftsweisend ist oder nicht. Also ob man das sozusagen, die ganzen Herausforderungen, sagen wir mal so, auch überstehen kann. Ne? Also genau, das kommt halt auch von Paar zu Paar drauf an. Ne? Manches passt und bei manchen zeigen sich die Unterschiede. Aber ob das jetzt nur auf binationale Familien zutrifft, das ist auch fraglich. Also ich habe mir das jetzt schon durchgelesen nochmal nach so vielen Jahren. Und ich dachte also, bei nicht binationalen Familien gibt es ähnliche bis identische Konflikte. Also das kann man so schon mal sagen. Genau.
Genau.
Ja, also ich habe das sehr gerne gelesen, Dein Thema heißt ja Binational Familie, Kommunikation und Konflikte, ne, aus dem Jahr 2013. Und ich habe es wirklich gerne gelesen. Es war auch mega interessant. Und das erst bezüglich des Jahres 2013 fand ich das so mega interessant. Und auf jeden Fall bin ich einfach gespannt, ob es solche Arbeiten jetzt zu diesem Jahr oder von den letzten Jahren auch in dieser ähnlichen Richtung gehen könnten oder sich da schon was krass, schon die Entwicklung schon anders ist und der Verlauf da ein bisschen anders ist. Und genau, es gibt ja die binationalen Familien und eine Familie fängt meistens mit einem Paar an. Genau, und in deiner Arbeit schreibst du auch, auch als in der Einleitung, denke ich, da mehr über Paarkonstellationen. Es gibt einmal diese nationale oder binationale und die kulturelle bzw. bikulturelle Paarkonstellation. Ja. Kannst du da mal kurz den Unterschied erklären, wenn es da einen Unterschied gibt?
Ja, die Begrifflichkeiten sind ja in der Wissenschaft immer ein bisschen differenziert zu sehen. Mhm. Das fängt schon mit dem Begriff der Kultur an. Ich einige mich jetzt auf Kultur, weil das für viele geläufig ist, dass es halt unterschiedliche Gegebenheiten gibt der Nation. Aber damals, 2013, habe ich mich damit nicht so richtig auseinandergesetzt, ob binational, bikulturell. Das heißt einfach zwei Nationen und ich würde jetzt auch das, ja, einfach weitergehen, dass wir uns auf einen Begriff sozusagen einigen. Mhm. Und ja, genau, das sind einfach zwei Verbindungen zweier Personen, die sich im Hinblick auf Nationalität voneinander unterscheiden. Mhm. Ne? Und genau.
Wäre dann bikulturell die Definition, dass zwei unterschiedliche Kulturen da sind? Oder kann man binational und bikulturell synonym auch nennen?
Ja, gute Frage. Werden zwei Menschen verstanden, die aus zwei unterschiedlichen Kulturen stammen? Da ich noch weiter mich mit Kultur auch auseinandergesetzt habe, würde ich jetzt den Begriff gar nicht mehr verwenden. Also Kultur heißt ja schon, dass unterschiedliche Familien, egal ob wo die Herrschaften herkommen, unterschiedliche Kulturen aufweisen. Das habe ich eben noch gespannt. Genau, deswegen, das würde ich jetzt in der jetzigen Zeit gar nicht mehr verwenden. Also binational oder, ne, wie würdet ihr dazu sagen oder wie
also wir sagen
formuliert
auch,
ihr euch?
Ja, wir sagen auch, also bikulturell trifft auf uns auch nur ja, zum Teil zu, weil Renato ist ja auch mit zwei hier hingekommen und er hat insofern auch zwei Kulturen quasi in sich, aber auch die angolanische Kultur, die quasi auch hier gelebt wurde und aber auch, weil er aus Süddeutschland, in Süddeutschland groß geworden ist, das ist ja auch nochmal, und wir sagen immer Kölsch auch, ne? Ich bin ja so typisch rheinländisch Kölsch, das ist halt auch nochmal was anderes.
Ja.
Und das allein sind ja schon auch nochmal zwei verschiedene Kulturen. Und ja, wir sagen bikulturell, weil es einfach ein geläufiger Begriff ist. Aber wir unterscheiden das schon untereinander. Wissen wir, dass da noch viele andere Aspekte und kulturelle Gegebenheiten halt mitspielen. Das ist halt, ja, jede Region ist ja schon eine eigene Kultur, wenn man das so nennen möchte.
Und Kultur verändert sich ja. Also wenn man jetzt deutsche Kultur sagt, das ist, da kann man noch
wir haben lange das ja
unterhalten
mal,
uns. Also.
Genau, wir haben mal einen Podcast, auch eine Folge dazu gemacht, was die deutsche Kultur zum Beispiel ist. Und da haben wir auch zum Beispiel unsere Eltern gefragt. Und da kam meine Mama mit, ja, deutsche Kultur sind auf jeden Fall Vereine. Und da haben wir ja überlegt, so Vereine, da haben wir ja eigentlich nichts mehr so wirklich außer Sportvereine mit zu tun. Aber damals gab es ja Kegelverein und Skatverein und dies.
Garten.
Und ne, das ist ja schon eine andere. Ja, genau. Ja. Alleine das, wenn du sagst, Kultur verändert sich, genau. Und die zieht ja auch außerhalb der, also es hat ja auch, ich finde, Kultur hat keine Grenze. Ne? Man kann auch gar nicht genau abgrenzen, wo fängt diese Kultur an und wo gehört diese Kultur hin. Und ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Da würden wir auch nochmal bitte zu unterhalten.
Ja, und Kultur, das ist auch nochmal wichtig. wandelt sich stets. Also das möchte ich einfach nochmal sagen. Ja. Also es gibt nicht die Urkultur der jeweiligen Nation oder jeweiligen Familie. Also jede Familie, um jetzt nochmal zurückzukommen, hat individuelle Kulturen, sei es Esskultur, sei es sonstige individuelle Dinge, ne?
Dinge, genau.
Und ja, also das, dann würde ich fast sagen, binational, weil es gibt auch einen binationalen Verband für Familien und da habe ich auch einiges an Inhalten von der Hausarbeit auch mit einbinden können. Ne? Und genau.
Ja. Du hast ja auch ganz am Anfang genannt, dass auch so ein bisschen die Intention war, diese Arbeit zu schreiben oder sich mit der Thematik zu befassen, war das zu gucken, ob die binationale Familienkonstellation die Zukunft ist.
Mhm.
Und wenn wir zurückgehen, du hast die Arbeit 2013 geschrieben.
Mhm.
Und wenn du jetzt so ein bisschen guckst, wie sich das entwickelt hat bis heute, kannst du denn sagen, ist es zukunftsweisend? Ist es, sind binationale Familien die Zukunft oder eine Entwicklung, die auf jeden Fall immer mehr wird?
Ja, oder? Das stellen wir ja schon fest.
Ja.
Auch mit der, sozusagen der Phase, wo viele aus anderen Ländern zugereist sind, der Geflüchteten. Das ist völlig aktuell. Total aktuell. Und da ist es auch egal, aus welchen Ländern. Das ist die Zukunft. Und ich habe es auch 2013 sozusagen auch nochmal zusammengefasst. Also die Zusammenfassung ist eigentlich das, was wo ich eigentlich auch der Meinung bin. Ne? Also das, ja, es gibt viele Konfliktpotenziale oder Herausforderungen, aber das haben wir ja schon gesagt, das hat nichts mit der Nation an sich zu tun. Man muss nur mal auf die Scheidungsraten schauen in Deutschland. Also es ist halt schon eine Überwindung und man braucht vielleicht mehr Geduld in manchen Themen. Aber es führt halt auch, oder wie steht's hier, das interkulturelle Zusammenleben fördert Flexibilität, Verständnis, Einfühlungsvermögen in andere Gefühlswelten, Denkweisen und Wertvorstellungen. Mhm. Die Herausbildung solcher Fähigkeiten dient nicht nur dem Zusammenleben der Partner, sondern auch den Umgang der Menschen in anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel dem Arbeitsplatz im Bekanntenkreis. Also ist zukunftsweisend und das sollte auch so sein. Also wenn man
wie lange hast du oder ihr gebraucht, um genau das, was du gerade vorgelesen hast, um das so auch für euch anzunehmen? Weil aus deiner Erzählung höre ich raus, dass ihr am Anfang schon auch gewisse Konfliktpotenziale hattet, die du vielleicht damals den verschiedenen Kulturen zuschreibst, vielleicht heute auch eher dem Paar sein.
Ja,
schreiben genau. Würdest. Habe ich das so richtig rausgehört?
Mhm, genau.
Wie war das bei euch? Was hattet ihr für Konflikte und wie seid ihr dann quasi aufeinander zugegangen? Weil, wie gesagt, Renate und ich sind sehr ähnlich kulturell, sage ich mal, aufgewachsen und bei uns gab es da nicht zu viele Punkte. Es gab welche, aber wir haben uns da ziemlich schnell geeinigt. Wie war das bei euch?
Es ist ein Prozess, also zum Beispiel, wie Konflikte gelöst werden. In Gambia ist es so, dass wenn gestritten wird, dass einer von den beiden sich der Situation entzieht und rausgeht. Ne? Mhm. Ich habe das damals nicht verstanden, weil unsere Streitkultur ist so, dass wir uns an einen Tisch setzen, auch wenn wir noch wütend sind und dann eine Aussprache haben. Ne? Jetzt ist es so, alles klar, wir streiten uns. Ich glaube, jedes Paar streitet sich und wir lassen uns einfach in Ruhe. Und da habe ich mich auch entwickelt, das muss ich sagen, dass ich dann auch dem Raum lasse und nicht Konflikte lösen oder lösen möchte, wenn wir Wut gegeneinander spüren. Also das ist nicht Sinn der Sache. Mhm. Und das zum Beispiel. Also ich hatte ja in der Hausarbeit auch verschiedene Kommunikationsherausforderungen und Konflikte benannt. Und ich habe das mal mir einfach durchgelesen nochmal. Und ja, das waren eigentlich so die Themen, die mich damals packten. Zum Beispiel auch Distanz, Nähe. Wie viel Nähe möchte ein Partner? Wie viel Nähe braucht man überhaupt? Und das ist halt, das muss man halt aussprechen. Ne? Also ich kenne das so und Kommunikation ist halt sehr wichtig. Mhm. Aber wie etwas gesagt wird in unterschiedlichen Ländern, ist halt auch unterschiedlich. Ne?
Mhm. Ja.
Spreche ich jetzt direkt an, was ich nicht mag am Partner oder was ich mir wünsche? Lasse ich das sozusagen?
Ja.
Ne? Möchte das der Partner eigentlich? Oder ist das eine Grenze in dem jeweiligen Land? Also da muss man, denke ich, das aushandeln.
Ja.
Also ich möchte jetzt nicht individuell auf unsere Konflikte eingehen, weil ich glaube, das ist einfach privat.
Ne? Ja, ja, klar. Mhm.
Und aber es gab Differenzen oder so eine Kleinigkeit, unterschiedliche Esstraditionen. Mhm. Also mein Mann isst gerne Reis, morgens, mittags, abends. So war das auch am Anfang. Und ich koche halt, bin ich so der Kochfreak. Also und da musste er sich halt auch daran gewöhnen, dass er eine Frau hat, die nicht dem Kochen so mächtig ist. Oder wenn mehr deutsche Gerichte, also Aufläufe oder na, Nudeln, aber was jetzt deutsch ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ne, er hat das dann, kocht immer noch das gambische Essen. Ich probiere es manchmal zu kochen, aber es schmeckt halt nicht so, wie wenn er es kocht. Und da haben wir sozusagen auch eine Einigung für uns, für unsere Familienkultur gefunden. Er muss quasi klarkommen und das macht er auch, weil er kocht auch gern. Er kocht halt für sich sein Reis. Wir essen sehr gerne mit.
Ja.
Und wir kochen manchmal so parallel. Also das ist halt, wir haben dann vielleicht keine Lust, also meine Tochter und ich, auf Reis mit Red Oil oder so. Wollen abends vielleicht nur ein Brot essen. Ne? Mhm. Und da läuft mein Mann natürlich weg, also bei Brot am Abend. Also
Abendbrot, das ist bei uns auch genau. So. Ne? Wenn ich dann immer kam mit, machen wir Abendbrot. Und Renato dann auch immer, Abendbrot, du mit deinem Abendbrot.
Ja, genau. Oder wann isst man? Ne? Also das ist halt ganz unterschiedlich. Und da muss man, denke ich, auch über die Jahre ein bisschen entspannter werden. Es ist eine Nahrungsaufnahme. Aber hier in Deutschland ist es ja schon, wenn man am Tisch sitzt, man tauscht sich aus und das ist dann in Gambia schon anders. Also da gibt es ein Plate, eine Platte, wo das Essen für alle drauf ist. Mhm. Und da wird sich dann nicht über den Tag unterhalten. Also das kann sein, aber da sind halt viele Menschen und Unterhaltungen werden dann halt eher abseits des Essens getroffen. Also das ist halt ein Unterschied. Ne? Und das haben wir gesehen und unseren Weg so gefunden. Ne? Mhm. Also das war jetzt ein Beispiel. Also ich habe ja noch einige andere Thematiken.
Ja.
Aber danke für die Eindrücke auf jeden Fall schon mal.
Ja, ist auch sehr, sehr interessant. Und ich merke auch da auch wieder Parallelen.
Ja,
wobei ich schon deutsch sozialisiert bin, wie gesagt, mit 2 Jahren nach Deutschland gekommen, ihr alles schon mitgemacht, aber trotzdem hatte ich ja auch noch die angolanische Kultur, die Community mit mir, wo ich einfach diese ganzen kulturellen Sachen dann noch mitbekommen habe und auch gelebt habe und das auch in die Beziehung mit Justine eingebracht habe.
Mhm.
Und wir hatten da auf jeden Fall auch einige Konflikte, wo wir uns annähern mussten, wo ich gemerkt habe, okay, das macht zwar meine Familie so, aber wir müssen da einen eigenen Weg finden. Und wie du auch schon schön gesagt hast, das ist auch ein Wort, was wir gerne nutzen, wir so eine eigene Mischkultur finden, so eine eigene Familienkultur daraus entnehmen oder basteln. Und auch bei uns ist es auch sehr wichtig, die Kommunikation, also dass man guckt, sich annähert. Und wir kennen uns jetzt 10 Jahre und wir haben uns wirklich über die Jahre so ein bisschen mal angenähert, was so unsere Ansichten angeht, die kulturellen Ansichten, die nationalen Ansichten und die eigenen Ansichten auch, was jedes Paar hat. Und deswegen finde ich es sehr spannend, dass auch ja, so einen ähnlichen Werdegang hattet, damit umzugehen und genau, sehr interessant einfach, ja.
Ja, also ich finde das auch wichtig, dass man, und wenn es nur ein Partner ist in der Partnerschaft, den anderen zu verstehen, ne? Mhm. Also wie sind seine Gedankengänge? Also ich finde das auch sehr spannend, wie denken andere Menschen, wie sind ihre Herleitungen, weil jeder hat seine Wahrheit, ne?
Genau.
Und ich kann nicht als Frau sagen, also das, wie ich das jetzt sehe, das ist in Stein gemeißelt. Mhm. Nein, es ist der Partner hat auch eine Daseinsberechtigung und seine Sichtweise. Mhm. Und das merkt man oder merkte man, ja, in Deutschland ist ja schon Thema Liebe. Was bedeutet eigentlich Liebe? Wir sind dann eher so romantisch und, ne? Mhm. Ja. Aber in Gambia ist das eher eine pragmatische Sache, eine rationale Sache. Man unterstützt sich, man ist eine Partnerschaft aus wirtschaftlichen Gründen auch. Und ja, es entwickelt sich halt auch. Und das habe ich auch lernen müssen, dass halt Liebe auch bedeutet, dass man jegliche Gefühle, dass Liebe jegliche Gefühle bedeutet. Also mhm. Liebe heißt, ich bin wütend auf den Partner, ich bin ärgerlich, ich bin aber auch glücklich, ich bin zufrieden, ne, ich bin irritiert. Alle diese Gefühle bedeuten Liebe. Und Liebe heißt nicht, ah, mein Mann muss sich jetzt für mich aufgeben oder mir meine Bedürfnisse ablesen, damit ich zufrieden bin. Also das ist, was ich gelernt habe über die Jahre, mich um meine Angelegenheiten auch zu kümmern. Und das finde ich sehr bereichernd, sonst wäre ich nicht die Person, die ich jetzt bin. Ne? Also ja. Am Anfang war das schon irritierend, dass mein Partner so seinen Weg gegangen ist und viel für sich gemacht hat. Aber ich sehe da auch Vorteile. Ne? Mhm. Ich kann halt wirklich mein Stiefel fahren und konnte mich extrem weiterentwickeln. Also das sehr interessant.
Ja, genau. Voll. Den Satz, Liebe ist jedes Gefühl, habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Ich finde, das ist für mich nochmal, irgendwie praktizieren wir das, aber jetzt so ganz, also so ausgesprochen habe ich es noch nie gehört. Und das fand ich gerade sehr schön und das möchte ich mir auf jeden Fall mitnehmen aus dem Podcast. Das weiß ich jetzt schon, das ist mein Mitnehmen. Dieses Liebe ist nicht nur dieses romantische Gefühl, sondern Liebe kann halt jedes Gefühl sein. Ja. Und wir sind auch da so aufgestellt, ne? Eine Ehe, also klar, durch dick und dünn, durch Höhen und Tiefen, aber wir wissen auch, dass man Liebe nicht jeden Tag spürt. Und für uns ist dann auch andere Thematiken wie Loyalität und Rückhalt und sowas, ne? Das ist in Zeiten, wo man vielleicht diese romantische Phase gerade nicht hat, in der Ehe, dann sind halt die im Vordergrund, aber die sind mindestens genauso wertvoll und wichtig und und das, man praktiziert es, aber das jetzt nochmal so, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, das finde ich
auch schön. Also das konnte ich halt wirklich auch von meinem Mann lernen, der sagte, eine Partnerschaft, wenn du keinen Respekt hast vor dem Partner, dann können wir die ganze Sache lassen und vertrauen.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich war sehr gebeutelt durch meine Pubertätsphase und weil ich da auch Beziehungen hatte, die nicht geglückt sind. Und wenn du keinen Respekt hast, dann kannst du es lassen. Und ich habe Respekt vor meinem Mann. Mhm. Und das ist ein gutes Zeichen, sage ich mal.
Ja, genau. Absolut. Das sagen wir auch.
Genau, und Thema Konflikte nochmal. Also jetzt über die Jahre, die wir jetzt schon zusammen sind, über ein Jahrzehnt schon. Also nach jedem Gewitter, also das heißt jeden Konflikt, ist die Luft sehr viel klarer. Man hat mehr Gedanken, mehr klare Gedanken. Ne? Also es ist wie nach einem Gewitter, da ist ja die Luft auch sehr rein. Und dass man das auch aushält, ne? Dass es halt auch Konfliktphasen gibt, wo man sich nicht ausstehen kann, wo es halt auch mal donnert. Und das hat doch jede Partnerschaft. Das kann mir keiner erzählen, dass alles immer tutti frutti ist. Also
ja, ich habe nicht, halt, wenn man ehrlich ist, ne?
Also, genau. Also das ist halt authentisch und dass jeder halt auch so sein kann, wie er ist, ne? Und das habe ich bei meinem Mann halt gemerkt. Also er bewertet mich sehr selten. Also das bis gar nicht. Wow. Er lässt mich machen, sagt auch mal seine Meinung, wenn ihm was nicht gefällt. Da ist er aber auch hingekommen, weil so die Meinung zu sagen oder jemanden zu kritisieren, ist nicht so seine Art gewesen. Und jetzt sagt er doch mal auch oder redet mal über seine Gefühle, wenn es ihn etwas ärgert oder so. Ne?
Mhm.
Also da haben wir uns beide so angenähert, ne? Und das rechne ich ihm auch hoch an, dass er ja so gefühlsduselmäßig das dann auch aufnehmen kann und ja für sich umsetzen kann,
ja.
Ne? Dass ich es auch wahrnehmen kann, was ihn stört, weil ich brauche das manchmal, dass der andere auch eine Grenze hat oder sowas. Ne?
Ja, und dadurch denke ich auch, kann man sich eigentlich wirklich weiterentwickeln, wenn man sich auch so austauscht, wenn auch Männer bereit sind, ihre Gefühle zu äußern oder zu sagen, hey, das stört mich irgendwie, und dann muss man gucken, wie man auf einen Nenner kommt, damit man einfach weiterkommt als Paar, als Eltern, in der Beziehung, in der Familie, sich auch mal unangenehme Sachen zu sagen, also Wahrheiten, die auch mal wehtun können, einfach nach vorne zu kommen. Und das ist der Oberbegriff Kommunikation. Also Kommunikation geht auch über Gefühle, geht es auch darum, über Gefühle zu sprechen und sich anzunähern. Ja.
Ja.
Ja, und auch das Wie, ne? Mein Papa hat immer gesagt, der Ton macht die Musik, und ich glaube, zu wissen...
Das hat jeder gehört, ne?
Ja, aber es ist so, damals konnte ich vielleicht nicht viel damit anfangen, dachte mir immer, ja, nett reden, aber das ist, glaube ich, gar nicht das Nette. Das ist, glaube ich, zu wissen, wie man und wann man seinen Partner gewisse Sachen sagen kann,
ja,
die besonders vielleicht wann. Auch unbequem sind. Ja, genau, besonders wann.
Ne?
zu wissen, okay, in welcher Stimmung ist er gerade, wann kann er welche Informationen überhaupt verarbeiten, wie komme ich daran, dass er versteht, was ich ihm sagen möchte, welche Wortwahl muss ich wählen, das gehört ja auch zum Kennenlernen. Ne? Und wenn man das irgendwann weiß und auch mit seinem Partner so umgehen kann, dann kann man ja auch zusammen viel mehr wachsen.
Richtig. Ja. Und da reicht es wirklich schon, wenn einer den Schritt macht, sozusagen. Mhm. Also es ist halt, Streit kann man nur führen in Ruhe, ne? Wenn die Wut weg ist, und vielleicht auch den Partner zu fragen, wann wäre es dir möglich, dass wir nochmal darüber sprechen? Mir ist es sehr wichtig, ne? Aber dass der Partner auch offen ist, wie du schon gesagt hast. Also ich finde das sehr wichtig. Und
Wie sieht es denn bei euch aus bei Kindern? Bei uns war ja das Thema, als wir unsere erste Tochter bekommen haben, das war, glaube ich, für mich so die größte Hürde oder der größte Punkt, wo wir wirklich, sage ich mal, kulturell aneinander geraten sind.
Ja.
Wie war das bei euch?
Inwiefern seid ihr dann kulturell aneinander geraten?
Also, ich hatte mir vorher nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Ich weiß, dass ich eine sehr ängstliche Mutter am Anfang war, zumindest die ersten Monate.
Hm.
Und ich habe ganz viele Sachen gelesen. Ich habe mit Hebammen gesprochen und Reizüberflutung, nicht zu viele Gerüche, viel Nähe mit der Mutter, die ganzen Sachen, die man so mit auf den Weg bekommt.
Hm.
Und dann saß ich mit meinem kleinen Baby, das ich ja noch gestillt habe, ganz klein, dann auf einer Feier, ne, einer Kirchenfeier, und dann war das dann so, dass dann jemand gesagt hat, ach, die ist aber süß, und dann auf den Arm genommen und dann rumgereicht, und das war für mich, ich bin in dem Moment 1000 Tode gestorben und dachte mir, mein armes Baby, das die kriege ich nie wieder beruhigt, so auf die Art, und ich war, also ich habe aber auch nichts gesagt, weil ich mich auch nicht getraut habe, habe es über mich ergehen lassen, aber für mich war es in dem Moment ganz schlimm.
Mhm.
Und ich musste dann wirklich lernen zu gucken, okay, wie geht's meinem Kind? Tut das meinem Baby gerade so schlimm? Also, ne, ist es für mein Kind gerade so schlimm, wie mir gesagt wurde? Oder ist es einfach die Kultur, die auch in ihr steckt, und sie findet das super, und ich muss meine Meinung und meine Gefühle einfach ändern?
Mhm.
Und so war es dann auch am Ende. Aber das war so bei uns, also für mich, das ist der größte Punkt, wo ich jetzt rückblickend sage, das war... Da musste ich was lernen, da musste ich an mir arbeiten, da musste ich mich ändern. Ja.
Genau, oder die Einstellungen auch nochmal überdenken. Ne?
Also, genau.
Das hat ja nichts mit, ich mache das so, wie mein Mann das so gesagt hat, sondern man guckt ja, machen meine Gedanken wirklich hier oben Sinn?
Genau.
Ganz oder gibt es nochmal eine andere Sichtweise auf Gedanken? Ne? Also das ist halt, kommt mir ganz bekannt vor. Beim ersten Kind ist man doch, also ich war auch sehr unsicher.
Mhm.
einfach der Schuld ja getragen, dass wir ja nicht sehen, wie andere Mütter ihre Kinder sozusagen großziehen. Ne? Mhm. Also man kriegt das nur oberflächlich mit.
Genau.
Und in Gambia ist das ja, ja, sieht man ja überall. Und ne, die stillen halt und gehen halt dann schlafen. Dieses Schlafthema in Deutschland ist ja auch so ein interessantes Thema.
Ja.
Und ich habe da wirklich einen Unterschied auch gemerkt, wo ich auch dankbar war. Ne? Und zum Beispiel, ja, ich habe mir Bücher durchgelesen, auch vorher. Oh Gott, wie entwickelt sich das Kind und wie in welcher Woche bin ich jetzt? Und ne, auch Ängste durchgestanden, bis die Geburt dann war, auch alleine dann geboren. Also ich hätte mir, glaube ich, damals hatte ich schon noch Erwartungen. Oh, ich dachte so, Mensch, mein Mann muss doch dabei sein. Und aber er war noch nicht bereit in der Zeit. Bei den Zwillingen war er jetzt dabei und da bin ich so dankbar, dass wir das zusammen erleben konnten. Mhm. Und zeigt auch, dass jeder Mensch eine Entwicklung halt braucht. Und damals war er noch nicht allzu lang in Deutschland. Und das ist logisch. Und dieses Thema Erwartungen ist halt auch noch so ein Thema.
Ja, absolut.
Aber Thema Schlafen. Ich habe Jedes Kind kann schlafen lernen damals noch gelesen. Also das ist ja ein Horrorbuch für Pädagogen. Ich habe noch keine Pädagogik studiert, aber genau. Aber ich wollte es mal testen und habe es auch. Und ich war bitter unglücklich. Unser Kind natürlich ebenso. Also Katastrophe. Und dann mein Mann auf den Tisch gehauen und hat gesagt, jetzt hörst du damit mal auf. Nimm einfach unser Kind jetzt mit ins Bett, pack es an dich ran und klapp die Bücher
schlaf zu. Schlaf beide.
Ja, schlaf, dass das Kind einfach bei dir schläft. So.
Ja.
Und ich hatte auch Schiss zum Beispiel, dass es allein da in diesem Gitterbett, unser Kind war einfach nicht ausgelegt für Gitterbetten. Also sie liebte damals schon ihre Freiheit und das ist bei den Zwillingen ebenso. Gitterbetten, oh mein Gott. Ne? Und die schlafen einfach im Bett. Sie wollte auch nicht im Beistellbett, hatte ich ja auch noch. Also sie wollte einfach bei mir schlafen. Mhm. Und warum machen wir uns hier so eine Platte über das Schlafen? Ich kann es jetzt ganz gut nachvollziehen, wie mein Mann früher mich vielleicht gesehen hat. Ne? Oh Gott, die macht ja hier eine Panik oder was machst du denn so kompliziert? Ne? Und in Gambia schlafen die Kinder ganz lang bei ihrer Mutter und der Vater irgendwo. Also da gibt es nicht Ehebett und
getrennt. So
ja, ne? Genau. Ja.
Also jeder auch nicht, hat was Eigenes. Ja.
Genau, also wie ist die Schlafkultur? Ne? Das ist auch nochmal so ein Prozess. Ich habe es von meinen Eltern gesehen, ja, Mann und Frau schlafen immer im Ehebett und die Kinder schlafen dort. Aber Familienbett ist so unser Weg gewesen. Ne? Also irgendwann war er dann auch mal woanders, weil er dann auch seine Ruhe haben wollte. Und ich konnte so mein Muttelchen machen, wie man in Sachsen sagt. das ist, man entwickelt sich. Und gerade was Erziehung angeht oder sind wir schon meistens einer, finden eine gute Einigung. Ja. Ne? Aber in Gambia wird jetzt auch nicht ultimativ viel gekuschelt oder so. Ne? Das ist halt auch, da werden die Kinder halt getragen. Das ist der Körperkontakt. Aber wie bei uns, dass halt viel gekuschelt wird und noch ewig ins Bett bringen und so weiter. Das ist halt schon eine Sache. Aber da möchte ich auch das so machen, weil ich muss ja auch meine Sichtweisen sozusagen meinen Kindern beibringen oder möchte ich auch, also Bücher lesen oder sowas. Ne? Also das ist halt wichtig, um in Deutschland auch hier zu leben oder zu funktionieren. Ne? Also
die Mischung macht's halt. Ne? Ja. Also ich habe gefühlt, haben Deutsche für alles Regeln und da müssen wir auch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen und zu sagen, okay, welche Regeln machen Sinn, welche kann man vielleicht ablegen, wie das mit dem Schlafen, die Kinder müssen da und da schlafen. Und dann sind aber vielleicht auch andere Sachen, die dann wieder gefühlsmäßig Sinn machen, wie das ins Bett bringen, Buch vorlesen und dann muss man halt die Mischung finden, die für als Familie funktioniert. Ne? Das ist bei uns auch sehr ähnlich.
Ja, ganz kurz auch nochmal bezüglich der Schlafkultur, sage ich mal. Ich kannte das, ich aus meiner Community, aus meiner Familie kannte ich das ja auch, dass die Tante mit Kind gestillt und also ich bin generell in unserer Familie sind wir mit vielen Kindern oder Mamas in der Umgebung groß geworden. Mhm. Dementsprechend war das für mich jetzt so, Vater werden jetzt, klar, ist was Neues, aber ich hatte das so ein bisschen vor Augen, wie die Mütter oder meine Mutter, meine Tanten das gemacht haben. Mhm. Und dementsprechend war das auch ein bisschen so ein kleiner Konfliktpunkt, als zum Beispiel, wir hatten natürlich hier bei uns zu Hause einen Wickeltisch, aber wenn wir dann unterwegs waren bei meiner Familie oder Bekannten, dann gab es halt keinen Wickeltisch oder irgendwas. Ja, genau. Und meine Frau dann immer überlegen, wo soll ich jetzt das Kind wickeln? Und dann kam meine Mutter oder meine Schwester,
einfach auf den
haben
Schoß,
das Kind, ja, genommen, auf den Schoß oder auf der Couch, auf dem Boden, irgendwas, ja, runtergelegt, genau, eine Decke, und das war's. Und ja, das ist so unkompliziert. Und ja, auch mit dem Schlafen, kenne ich das ja auch so, dass man da irgendwie zusammengeschlafen hat. Ich hatte bis 14 selber kein eigenes Zimmer. Und immer so mit meinen Schwestern, Geschwistern da zusammengeschlafen und meine Mutter dazu, dabei.
Und, ach, echt? Das, okay, cool.
Ja, und das war in Ordnung. Und so jetzt bei uns war das ja auch okay. Ganz am Anfang wollten wir unsere erste Tochter immer, dass sie irgendwo alleine schläft, dass wir die beibringen, schon früh im Kinderzimmer zu schlafen. Ja, dann haben wir das
auch überhaupt. Kinderzimmer haben wir noch nie.
Nee?
Nee.
Nee, wir wollten auf jeden Fall, dass sie irgendwie alleine steht.
Wir hatten ein Beistellbett.
Beistellbett, genau.
Aber da lag die ja noch nie drinne.
Genau.
Ach ja, bei euch auch nicht.
Nee, okay. Das haben wir ganz, also ich habe gestillt und dann habe ich ganz schnell gemerkt, das macht gar keinen Sinn.
Ja.
Ja, genau. Und, wir haben es dann auch verkauft.
Ja, also bei der zweiten haben wir es gar nicht erst versucht.
Genau.
Ja.
Und so und jetzt, hat das auch bei uns das Familienbett irgendwo auch ab und zu mal entwickelt.
Ja, jetzt ja, nach kurzem schlafen die in der Woche in ihrem Hochbett, aber die haben ein Hochbett, aber die schlafen auch nur zusammen. Entweder zusammen oben oder zusammen unten.
Ach, sehr süß.
Also die wollen auch gar nicht alleine schlafen, ne?
Ja, also wer sagt, dass man alleine schlafen soll?
Das habe ich auch gesagt, sage ich. Wenn Renato weg ist, dann kann ich auch nicht schlafen, wenn ich allein im Bett liege. Warum sollen das denn meine Kinder?
Ja, genau. Und das ist halt wirklich eine Tradition. Naja, eine Tradition. Aber ja, ein Erbe der nationalsozialistischen Erziehung, sage ich mal. Wir wollen ja keine kalten Soldaten hier erziehen. Also das sind unsere Kinder, sind Menschen und die dürfen auch bedürfnisorientiert groß werden.
Genau.
Also die haben auch Bedürfnisse, das ist okay. Ja. Also da müssen sich, denke ich, schon viele hier nochmal ein bisschen reflektieren, wie du schon sagtest, warum muss alles so kompliziert gemacht werden? Ne? Also und jetzt bei den Zwillingen merkt man das auch. Also ich hatte kein Bett gekauft, zum Beispiel, auch nicht zwei Betten, nein.
Ja.
Und wir lassen sie auch zusammen schlafen. Ein Thema ist halt immer diese meine Geräuschempfindlichkeit. Und das ist ein großes Thema. Okay. Und ich war immer so ein bisschen, ich habe auf meinen Mann geguckt und der konnte überall schlafen. Überall. Ja. Ne?
Kann ich auch nicht.
Genau, also egal, was passiert oder wer sich dreht oder wach wird oder auf Toilette geht, und ich werde sofort immer wach. Und das ist halt auch, warum ich Familienbett so gut finde, weil ich möchte nicht, dass meine Kinder geräuschempfindlich groß werden. Also bei uns ist ja immer, pst, und man darf nicht klingeln, wenn ein Baby ist. Also hier darf jeder klingeln, der kommen möchte. Gut, in Corona-Zeit war jetzt ein bisschen ruhig, aber oder mein Mann darf auch sich unterhalten in einer Lautstärke. Das ist alles okay. Ne?
Aber die das sind einfach genau die gleichen Themen, die wir hatten.
Okay.
Das ist so witzig. Auch mit dem, ich war auch immer so, Gott, wenn die jetzt schläft, und die haben einfach ganz laut alle geredet und gelacht.
Genau.
Und ich dachte mir so, wie kann man denn so respektlos sein? Hier schläft ein Baby. Und dabei war es einfach nur meine eingeengte Gedankenwelt, die, weil die Kleine hat überhaupt nicht gestört, die ist ja gar nicht wach geworden. Das war einfach nur mein Szenario im Kopf.
Richtig.
Ja.
Oder was einen auch selber so gestört hat. Am Anfang hat mich auch gestört, auch mein Mann, der redet aber laut, und ne, die Nachbarn und was man sich alles für Gedanken gemacht hat. Und jetzt
ist
es für mich eher
ja
so
unsere Erziehung, ne? Wir sind ja auch so erzogen worden, ja.
Und jetzt denke ich mir, oh, das klingt so wie Musik, wenn er sich halt unterhält, lautstark. Mm. Und es ist einfach, gehört hier dazu. Und auch die Kinder, ne? Unsere Tochter fragt auch halt, was ist mit, wo ist Papa? Und ne, sie hören ihn und können dann halt dementsprechend super einschlafen auch. Ne?
Ja, ja.
Also,
sehr schön.
Ja, Thema Schlaf. Jetzt haben wir es auch mal durchgekauft.
Ja. Ja, sehr cool. Ja.
Genau.
Ich wollte noch eine kurze
Sache angehen aus deiner Arbeit. Mhm. Da wird unter anderem der Begriff Problemehen genannt. Mhm. Und da wollte ich einfach fragen, wie ist denn der Blick der deutschen Gesellschaft auf binationalen Ehen, Paare, mhm. Familien? Ich glaube, der Begriff Problemehen stammt ja aus den 80ern oder 90er. Und genau. Sieht man das, sieht die Gesellschaft, sagen wir mal, uns, also ich sehe mich ja auch als, wir sehen uns ja auch als binationale Familie, und sieht man das immer noch als Problem? Oder war das jetzt nur ein Begriff, was jetzt nur in den 90ern verhaftet war und jetzt sich anders positiv entwickelt hat?
Naja, ja, so illusorisch können wir leider nicht daran gehen. Ne? Ja, genau, also das ist ein Prozess. Also auch in der Verwandtschaft hat man gehört, oh Mensch, meinst du wirklich? Und das ist doch aber schwierig. Also das höre ich schon oft, ne? Mhm. Da muss man sich dann doch reflektieren, ne? Ist es denn jetzt wirklich ein Problem oder davon auch loszulösen, ne? Nein, wir leben halt unsere Familienkultur und ne? Es hat jeder so seine Häppchen zu tragen. Ich denke, ja, was die deutsche Gesellschaft, ich habe leider jetzt keine Studie zur Hand, auch interessant, aber ja, sie sollte sich mehr öffnen. Also ist, glaube ich, auch schon passiert.
Ja.
Das ist, da glaube ich, jetzt nicht mehr so ein, also wie damals, ne? Mhm. 80er oder noch zeitiger in 60ern, wo es ja verpönt war, POC-Kinder zu haben. Also das, so Gott sei Dank sind wir da nicht mehr. Und es ist, denke ich, ja, es ist, wie gesagt, es ist halt die Zukunft. Und das ist halt wirklich auch ein Prozess, dass die deutsche Kultur sich dahingehend auch verändern wird. Das ist halt so, ne?
Hat man ja vorhin schon. Denkst du, wenn wir jetzt, Renato hat gerade gefragt, wegen Problemehe, das ist ja jetzt auch ein älterer Begriff, aber ich habe jetzt auch, am Anfang hast du ja gesagt, dass die Anerkennung eurer Ehe aus Gambia jetzt immer noch anhält seit 2015, jetzt haben wir 21. Denkst du, dass das auch mehr oder weniger ein Streitpotenzial bei binationalen Ehen oder Familien auslösen kann, dass es vielleicht teilweise hier auch einem von den Gesetzen her schwierig gemacht wird? Oder also ich kann mir das schon vorstellen, dass das auch ein Streitpotenzial halt hervorruft, wenn man hier lebt und eigentlich ist alles tutti, aber irgendwie werden einem dauernd Steine in den Weg gelegt und man hat nicht so eine offizielle Anerkennung, dass das auch ein Streitpotenzial auslösen kann, oder?
Ja, also Streit würde ich jetzt nicht sagen, eher so
oder ein Unmut auf jeden Fall, vielleicht ein gemeinsamer Unmut auf jeden Fall. Oder?
Gemeinsamer Unmut, also da haben wir uns eher zusammengetan und haben gesagt, also oh Mann, ey. Ja. Leider hast du einen anderen farbigen und Pass, ne? Ja. Und leider keinen weinroten Pass, keinen deutschen, ne? Also es zeigt irgendwie, dass Menschen aus anderen Ländern oder gerade aus Afrika Mensch zweiter Klasse sind. Und das ist halt ein großes Erbe auch der Kolonialzeit noch geschuldet. Das glaube ich schon. Oder die Vorurteile, also der will jetzt hier nur um hier einen Aufenthalt zu bekommen oder ne, das sind ja Vorurteile, die ja einfach vorherrschend sind. Und die behördlichen Sachen, das habe ich hier gar nicht in der Hausarbeit erwähnt, weil das so ein Riesenthema ist. Auch die, wenn Menschen sich vielleicht in einem anderen Land verlieben und den jeweiligen Partner hierher holen wollen. Also das ist wirklich sehr schwierig und auch welche Fragen dann gestellt werden, also was ich da schon gehört habe. Es ist nicht lustig und das ist auch nicht mein Lieblingsthema. Also
kann ich absolut verstehen.
Bei jeglichen Anträgen, wo man immer noch den gambischen Pass noch mit dazu und dann noch den Ausweis und also es
Ich habe von einer Mutter mal gehört, das ist jetzt ein bisschen auf Instagram habe ich mal gelesen, dass sie bei der Namensgebung der gemeinsamen Kinder, aber nicht anerkannten, also nicht hier anerkannten Ehe, aber gemeinsamen Kinder, musste sie schriftlich ein Formular ausfüllen, dass sie von ihrem Mann nicht genötigt wurde, diesen Namen ihrem gemeinsamen Kind zu geben.
Aha, oh Gott.
Also das, ich finde, das sagt, und das war jetzt aktuell, ne, das war letztes Jahr, und ich finde, das sagt schon so viel aus. Das hat, also es hat mir so, so ein Unfassbarkeit ausgelöst. Das ist Wahnsinn.
Ja. Ja, es gibt wie in jeder Gesellschaft oder bei jedem Menschen schwarze Schafe, ne, die halt, ja. Und darauf wird das sozusagen als Grundlage gegeben, um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir hier ja ordentliche Menschen hier anerkennen oder, ne, dass die hier bleiben dürfen. Aber das ja, das ist ein großes politisches Thema. Also da können wir auch noch mal ein Thema draus machen.
Ja,
da wäre ich noch nicht fertig. Also es ist sehr traurig. Und,
ja, klar.
Ja, auch bei Wohnungssuche oder so. Also das, man hat halt mit Rassismen zu tun. Das ist halt auch reell. Oder die Sorge, dass mein Mann alleine zur Ausländerbehörde geht, also habe ich immer. Also ich bin immer mitgegangen. Also das wollte ich nicht, dass er allein dort sich ausgeliefert fühlen muss oder so.
Ja.
Ne?
Ja.
Man vertraut den Behörden dann leider nicht so voll und ganz. Ne?
Genau. Ja, das kann ich absolut verstehen. Ja. Mhm.
Aber was ich auch aus deiner Arbeit gelesen habe, zum Thema, also auch was wir jetzt stichwortartig genannt haben, Partnerwahl, habe ich auch da ein Zitat, was ich jetzt gerne kurz vorlesen würde.
Ja.
Das fand ich auch sehr schön, um das einfach nochmal kurz mit einem positiven Effekt abzuschließen. Jede Biografie eines Menschen einzigartig und ebenso jedes Kennenlernen höchst individuell ist.
Mhm.
Genau, und das fand ich, ich weiß es gar nicht, von wem das stammt, das Zitat, dieser Satz. Aber den fand ich so schön und der beschreibt einfach so, wie das generell ist, wie das mit einer Beziehung ist. Und dass da wirklich jeder Mensch einzigartig ist und individuell, dass man darauf eher achten sollte und nicht gucken sollte, okay, wo kommt der jetzt her? Und das wollte ich einfach nur damit abschließen und um da einfach noch mal so einen positiven Effekt zu setzen.
Ja.
Ich habe noch zwei ganz kurze Fragen.
Ja, gerne.
Die eine, was ist deine Vision für dein Leben, für die Zukunft? Du bist Sozialarbeiterin, du bist Mami, du bist Ehefrau, du bist auch Frau. Was ist so deine Vision fürs Leben, wenn du so jetzt auf die Thematik vielleicht auch blickst oder als Frau, als Mutter, als eigenständige Person? Was würdest du gerne noch so erreichen wollen oder
Oder miterleben wollen, ja.
Ja. Oh, das sind jetzt viele Punkte. Meine Vision.
Ja, ganz klein. Ja.
Ich würde mir wünschen, vielleicht auch Paare auch mit dem Podcast zu unterstützen, wenn es halt mal in der Beziehung hakt, wirklich zu reflektieren. Ich denke schon, dass wir eine Verantwortung haben für jedes Kind, was wir hier auf die Welt bringen, egal woher der Partner kommt, das will ich auch nochmal dazu sagen. Dass wirklich nochmal alles ausprobiert werden sollte, dass man auch zusammen bleibt und vielleicht auch tiefst in der Beziehung nochmal als Gewinn vielleicht nehmen kann und ja, dass viele Menschen sich einfach reflektieren und wir haben halt auch die Verantwortung, sage ich mal, unsere Kinder zu empowern für diese Welt. Und das ist eigentlich so meine Vision. Ich möchte, dass meine Kinder hier sich wohlfühlen in Deutschland, aber auch in Gambia. Meine Vision noch. Ich würde mir wünschen, dass wir Menschen einfach Mensch bleiben und egal welche Religion oder woher man kommt, also dass man einfach Mensch ist und vielleicht auch mal über den Tellerrand guckt, wie du schon sagtest, wie denken denn auch andere Menschen, dass man in die Gedanken von anderen auch mal sich einlässt und dann vielleicht für sich auch was mitnehmen kann. Also ich denke, zuhören ist schwierig für viele und das wäre so meine Vision, auch für unsere Kinder, ja. Also deswegen mache ich ja auch Schulsozialarbeit. Da sieht man die Realität. Und es ist noch viel zu tun. Also das wird noch ein Erbe meiner Kinder sein. Verschiedensten Diskriminierungsarten, sei es Empowerment von Frauen, von jeglichen Schwierigkeiten, Rassismus etc. pp. Dass man das sozusagen noch weitergibt.
Ne?
Mhm. Ja, das hast du auf jeden Fall sehr gut gesagt. Dankeschön. Genau, damit hatte sich die zweite Frage auch übrig, was du anderen Paaren mit auf den Weg geben möchtest. Mhm. Ich finde dieses, über den Tellerrand schauen und dieses in den anderen, vielleicht auch die andere Wahrheit, ne, das hatten wir auch heute im Gespräch, dass der andere auch seine Wahrheit hat und dass sie seine Berechtigung hat und vor allem in der Partnerschaft, wo man irgendwann mal angefangen hat, aus Liebesgründen oder aus Positivität zueinander zu finden und egal in welcher Streitigkeit man gelandet ist, dass man das nicht aus den Augen verliert.
Und, ja. Und auch die Partnerschaft, also das war auch eine Aussage, ich habe ja meinen Mann auch gefragt, ne, was möchtest du binationalen Paaren mit auf den Weg geben? Und der meinte, ja, haltet zusammen und besonders, wenn Kinder im Spiel sind. Also ich habe ja auch im beruflichen Kontext, ich kann das unterstützen, sehr viele Kinder, egal wo die Herrschaften herkommen, ne, die Partner, das ist völlig egal, sehr viele Trennungskinder und das macht was mit den Kindern. Mhm. Ne? Und wir als Erwachsene, wir haben ganz viele Methoden, können wir noch an der Hand die Hand nehmen und an uns arbeiten. Also das sollten wir auf jeden Fall.
Amen.
ja, wirklich. Also das ist es halt. Und es ist egal. Papas sind wichtig. Auch Mamas sind wichtig. Aber Papas halt auch. Und es gibt natürlich auch Personen, wo die Papa-Figur jetzt nicht vielleicht das Ideal entspricht oder dergleichen. Also das kann man jetzt auch nicht auf jeden beziehen. Aber so für meine Gedanken, wenn es möglich ist, dann sollte man auf jeden Fall das, sich gut durchdenken.
Ja, das denken wir auf jeden Fall auch. Wir haben jetzt eine Stunde voll. Ich finde, wir haben sehr viel besprochen. Wir könnten aber, glaube ich, auch noch 3 Stunden weiter quatschen.
Ja,
das stimmt. In meinem Kopf kamen immer wieder neue Themen und Fragen. Vielleicht machen wir nochmal was zusammen. Auf jeden Fall bleiben wir in Kontakt.
Ja,
sehr gerne. Ich freue mich, dass wir uns, wir haben uns ja irgendwie durch das Kinderstark-Magazin, ne, das ist ja das Deutschlands erstes diskriminierungskritisches Kindermagazin, was jetzt veröffentlicht wurde, da haben wir ja so ein bisschen spontan oder zufällig drüber connected.
Ja.
Und ich finde, wir haben sehr viele Ähnlichkeiten, nicht nur wir beide, sondern auch irgendwie als unsere Familie, Männer als Familie, Paar, als Paar. Und ich freue mich, wenn da was draus entsteht, wenn wir im Kontakt bleiben und sehr angenehme sehr Gespräche mit dir.
Inshallah. Also würde ich mich auch sehr freuen. Mhm. Und das ist, denke ich, auch wichtig, dass sich binationale Partnerschaften oder Paare einfach austauschen.
Mhm. Ja,
Weil dann ist vielleicht das, was ein Problem darstellt, vielleicht gar nicht so groß. Ne?
Also,
genau.
Die Gemeinschaft, ne?
Ja, genau.
Ja.
Und eine Sache wollte ich noch.
Ja,
gerne. Das finde ich immer noch sehr wichtig. Jeden Partner, den man an die Seite gestellt bekommt oder ist der Lehrer für uns, der es sein soll, sozusagen. Ja. Also es ist halt, also ich glaube, dass es vorherbestimmt ist und ich gucke halt wirklich, was will mir Gott, Allah, wirklich zeigen und woran darf ich noch arbeiten an mir? Und so dass das alles schön und zufriedenstellend wird aus
dass man seine Sicht. Vision auch erfüllen kann, ne? Das sagen wir auch immer. Also ich sage immer, ich bin das Gaspedal, Renate ist die Bremse und zusammen sind wir so im richtigen Tempo und das ist einfach, ne? Wir geben uns diese Sachen, damit wir die Vision, die Gott uns gegeben hat, auch ausfüllen können. Das kann man nun mal nicht alleine. Und man, wie du schon sagst, man hat diesen Partner nicht umsonst und man kann an seinem Gegenüber so wachsen. Und wenn man das einsieht und für sich annehmen kann, kann es so ein Mehrwert sein. Da kann jeder Konflikt ein Mehrwert sein.
Richtig.
Ja.
Mhm. Ja, schön. War ein schönes Schlusswort.
Ja.
Ja, auch von mir, Julia, also ich finde das sehr interessant, wie wir hier gesprochen haben und uns ausgetauscht haben. Und ich denke, das ist auch ein Mehrwert für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt auch zuhören werden, da auch einen gewissen Blickwinkel oder Perspektive zu verschaffen. Weil einfach zu erfahren, wie leben Familien aus binationalen Konstellation und wie ist es? Und so große Unterschiede sind es gar nicht, wie vielleicht manche denken oder sich auch vielleicht nicht trauen, eine Partnerschaft einzugehen, nur weil der Partner aus einer anderen Nationalität kommt, aus einem anderen Land, sondern einfach zu ermutigen, hey, es ist nicht ganz anders, wie ihr denkt, sondern man hat dieselben Probleme, man hat aber auch die schönsten Momente ähnlich und man muss einfach nur zusammenhalten, man muss, schon es genannt haben, ich will das auch nicht wiederholen und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, es hat für mich persönlich auch Mehrwert geboten und ich begrüße das, dass wir auf jeden Fall connected bleiben und gehen wir jetzt auch, wenn sich das mit der Corona-Lage beruhigt, dass man auch mal aufeinander trifft, sich trifft. Ja. Wir haben ja alle Kinder und ich glaube, da könnten die Richtig. Kinder auch Spaß haben.
Das stimmt.
Ja, warum nicht?
Köln, ja, waren wir auch noch nicht.
Sehr gut, ja, wir waren auch noch nicht bei euch in der Ecke, das passt.
Ja, sehr schön. Das ist eine gute Zukunft. Ja. Richtung, genau. Und ja, ich danke Super. Euch.
Ja, wir danken dir auch und wir hören voneinander.
Ja, sehr gerne.
Genau, und dann sehen wir uns, ja?
Bis bald.
Ja, genau, wir werden uns dann verabschieden. Ja, danke auch an deinen Mann.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.